Moin und einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ja, herzlich willkommen zu diesem Abendgottesdienst hier in der St. Lugeri-Kirche in Hesel. Nicht in unserem eigenen Namen sind wir hier versammelt, sondern wir feiern diesen Gottesdienst wie alle Gottesdienste im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Laut ursprünglichem Gottesdienstplan sollte heute Abend Pastor Steffen von Blumenröder mit Ihnen Gottesdienst feiern. Aber wie Sie vielleicht wissen, hat das Pastorenehepaar im letzten Jahr Nachwuchs bekommen, einen prächtigen Stammhalter. Und nun feiern sie ja seine ersten Schritte ins Leben und haben Elternteilzeit. Und ja, das ist letztlich der Grund dafür, weswegen Senioren auch mal wieder richtig aktiviert werden. Mein Name ist Clemens Michael Vogt. Ich lebe in Stickelkamp bei Fehn und in Leer. Und ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu Gast zu sein. Eine schöne Kirche, ein versierter, begnadeter Organist und nicht allzu viele freie Bänke, das macht es mir leicht. Judika, so ist dieser Sonntag heute umschrieben und beschrieben. In der Passionszeit die Bezeichnung, ja, der weist auf den Wochenpsalm hin. Judika, schaffe mir Recht. Auch wenn das Passionsmotiv vom Lamm Gottes nicht immer explizit genannt wird, darum geht es aber in allen Texten, die wir heute Abend bedenken. Der Wochenspruch bittet auch hier die Klammer, die alles zusammenhält. Das Lamm Gottes, der Menschensohn Jesus Christus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Amen. Ja, Sie sind hindurchgekommen. Ihre Kirche hat auch eine schöne Eingangstür. Aber die ist nicht gemeint in dem Lied, das wir nun gleich miteinander singen werden. Tobias Klausnitzer, der Texter, bezieht sich dabei auf Apostelgeschichte 3. Dort ist von einer schönen Pforte die Rede. Und gemeint ist damit eigentlich das Haupttor des Tempels in Jerusalem. Lassen Sie uns nun den Psalm beten, Psalm 43 im Gesangbuch, die Nummer 724. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Dem Psalm beten wir, ja, wie Sie es vielleicht auch gewohnt sind, so, dass die Taufsteinseite den Beginn macht und die Kanzelseite jeweils den eingerückten Text betet. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu dem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lass uns beten. Gott, unser väterlicher und mütterlicher Grund, wie fremd scheinst du uns manchmal, wie fern und wie kalt. Wir fühlen uns alleingelassen in den Sorgen unseres Alltags, das sind manchmal nicht wenige. Wir kommen nicht an gegen das Böse dieser Welt, all die Kriege, die Erdbeben, den Hunger. Nicht einmal gegen das Böse in uns, das unsere Beziehungen vergiftet und Schönes zerstört. Wir sind verzweifelt, dass wir so vieles nicht ändern können, ja, nicht mal in uns selbst. Und ohnmächtige Wut verzehrt auch manchmal unser Vertrauen zu dir. Gott, warum tust du nichts dagegen? Warum lässt du uns so lange warten auf deine Hilfe? Erbarm dich des Aufruhrs in unserer Seele.
Kyrie eleison. Erbarme dich, Christe eleison. Wisse erbarme dich, Kyrie eleison.
Gott des Lebens, der seinen Sohn Jesus Christus für den Tod für uns hier ans Kreuz schlug, befreit uns von unserer Schuld. Des dürfen wir gewiss sein. Lasst uns weiterhin beten. Jesus Christus, gebunden an die Geschichte deines Volkes Israel, bist du zu uns gekommen und hast uns verbunden miteinander. Du bist nicht gekommen, dass du dir dienen lässt, sondern dass du dienst. Hilf uns, dass auch wir einander dienen nach deinem Willen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben erhältst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag Judika steht bei Markus im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen nun gemeinsam antworten mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied unter Nummer 76.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, für gewöhnlich haben wir den Eindruck, dass die Bibel von Männern für Männer geschrieben worden ist. Aber es gibt sie schon, die Frauen, die Geschichte geschrieben haben, die Wichtiges nicht nur für ihre Familie getan haben, dazu wären sie ja nach jüdischem Verständnis sogar verpflichtet, sondern darüber hinaus auch für ihr Volk. Unsere älteren Geschwister im Glauben, Jüdinnen und Juden, leben derzeit zwischen zwei großen Festen. Das eine, Purim, ist schon vorbei. Da erinnert man sich an Esther. Sie lebte zusammen mit vielen zwangsweise im Exil in Persien und hörte davon, dass ein Minister vorhatte, sie und ihre Mitexulanten töten zu lassen. Mutig brachte sie das vor den König von Persien, ohne einen Termin. Und der wiederum hörte sich das an und vereitelte den Plan seines Ministers, machte sogar Esther zur Königin und erlaubte es den Israeliten, nach Jerusalem zurückzukehren. Purim ist seitdem eines der großen jüdischen Feste, man spricht sogar vom jüdischen Karneval. Da geht es bunt und hoch her und man möchte es kaum glauben, es ist sogar erlaubt, mal einen über den Durst zu trinken. Esther, eine bemerkenswerte Frau der Bibel. Um unser Osterfest herum feiern Jüdinnen und Juden das Passafest. Zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten, wohin sie versklavt wurden. Die Weisen Israels betonen, dass es jüdische Frauen waren, die in den schlimmsten Tagen der ägyptischen Unterdrückung den Mut und die Zuversicht der Männer aufrechterhielten. Auch im heutigen Predigttext geht es um eine Frau. Hören Sie Markus 14, die Verse 3 bis 9. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, als er zu Tische lag, kam eine Frau mit einer Alabasterflasche von echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach die Alabasterflasche und goss es über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig untereinander. Wozu geschah diese Verschwendung des Salböls? Denn das Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie. Was macht ihr Schwierigkeiten? Eine gute Tat hat sie an mir getan. Denn alle Zeit habt ihr Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohl tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Was sie vermochte, hat sie getan. Sie hat meinem Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich aber, ich sage euch, wo immer das Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Denare soll das kostbare Öl gekostet haben. Das wären nach heutigem Stand etwa 30.000 Euro. Eine ganz schöne Stange Geld. Etwa das Jahresgehalt eines mittleren oder auch gar kleinen Arbeiters. Für manche vielleicht auch, ja, die Ersparnis ihres ganzen Lebens. Ihr ist das die Liebe wert. Nur wenige Minuten und dann sind 30.000 Euro futsch. Und das unter den Augen der versammelten Männergesellschaft. Einfach so. Aus Liebe. Mehr als eine Schlagzeile wert. Frau verschleudert Vermögen in 5 Minuten aus Liebe. So würden wir es heute wohl vielleicht in der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben lesen. An sich ist die Geschichte viel differenzierter, wie meistens. Aber das interessiert mich. Was interessiert? Das sind die 30.000 Euro. Vielleicht noch 3, 4 anzügliche Bemerkungen über die Frau. Und natürlich die Frage, was man mit dem Geld alles hätte machen können. Und da versammelt sich die Gesellschaft, da ist diese scheinheilige Männergesellschaft und im Chor skandieren sie für die Armen, für die Armen. Und dann haben sie auch gleich noch ein Paradebeispiel zur Hand. Im Nachbarhaus, da ist der Mann schwer krank, die Frau hat wenig Geld und die Kinder gehen betteln. Aber diese Maria N. aus B., die hat ja nichts Besseres vor, als sage und schreibe 30.000 Euro auf den Kopf zu hauen. Für 5 Minuten Liebe. So wäre es zu lesen, vielleicht schon am Donnerstag in der Illustrierten für die nächste Woche. Da kann die Maria N. aus B. sich ruhig 3 Rechtsanwälte nehmen. Das ist gedruckt und wird gelesen. Ein mögliches Dementi, das fällt klein aus. Irgendwo, ganz unauffällig im Mittelteil der Zeitung, interessiert ja sowieso keinen. Aber man hat der Form Genüge getan. Und keiner der Macher schämt sich, mit einem halbnackten Fotomodell und einem schlecht bis falsch recherchierten Titel mit verlogenen Schlagzeilen Quote und Maria N. aus B. unmöglich zu machen. Mit der wird ein Leben lang keiner mehr. Es sei denn, einer von ihrer Sorte. Bei Markus und Matthäus ist es nur eine Frau. Bei Lukas ist das schon eine stadtbekannte Sünderin. Tja, so schnell geht das. Selbst innerhalb der Evangelien. Ein paar Informationen falsch verstanden oder falsch gedeutet und schon ist der Ruf dahin. Aber es geht noch mehr drunter und drüber. In allen 4 Evangelien wird diese Geschichte erzählt. 3-mal spielt sie im Haus eines Simon. 2-mal handelt es sich um einen Aussätzigen. 1-mal es ist ein Pharisäer. Einmal wird die Stadt nicht genannt, aber 3-mal spielt sie in Bethanien, einem Vorort von Jerusalem. 2-mal ist die Hauptperson, wie gesagt, eine Frau. 1-mal eben eine stadtbekannte Sünderin, eine Prostituierte, würde man wohl heute sagen. Und 1-mal ist es Maria, die Schwester der Martha und des Lazarus. Ein gefundenes Fressen für die Sensationspresse. Der Aufreger der Woche. Der Knaller. Die Gerüchte überschlagen sich. Jeder weiß etwas. Keiner was Genaues. Versuchen wir mal, liebe Gemeinde, die Geschichte, den gemeinsamen Kern gegen die Interessen der Sensationspresse zu lesen. Jesus ist mit Freunden zusammen im Haus eines Mannes, den wir sonst nicht kennen. Simon heißt er. Mit ihm sind andere Männer, darunter auch sicherlich einige Jünger Jesu. Es wird eventuell philosophiert, politisiert. Ganz sicher aber wird über wichtige, lebenswichtige Dinge gesprochen. Bestimmt auch über Jesu Verhalten. Über die drohende Festnahme. Die Frage steht im Raum, was ist jetzt? Was ist unter diesen Umständen zu tun? Angesichts jüdischer Zurückhaltung und römischer Übermacht. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist taktisch klug? Was ist Gottes Wille? Eine Frau tritt in den Raum. Überraschend, unangemeldet. Schon das ist ein Affront. Mitten in ein Gespräch platzt sie hinein, wo es um Leben und Tod geht. Um Erfolg oder Scheitern der Jesusbewegung. Mit wenigen Schritten ist sie bei Jesus, streichelt seine Füße. Sie weint. Sie sagt kein Wort. Sie nimmt ein mitgebrachtes Gefäß, bricht den schmalen Hals ab, richtet sich auf und gießt den Inhalt auf Haupt und Körper Jesu. Nardenöl, kostbares Öl, Königsöl, aus Indien eingeführt, unheimlich kostbar. Sein Duft erfüllt den Raum, das Feinste vom Fein. Und eine ziemliche Menge, schweineteuer, wie schon gesagt. Ungefähr der Jahresverdienst eines gewöhnlichen Arbeiters. Bis die Männer aus der Erstarrung erwachen, ist alles schon passiert. Aber dann wird es so richtig laut. Eine Frau, so eine Frau, Geldverschwendung. Wie kannst du das zulassen, Jesus? Die Armen hungern. Du machst dich unglaubwürdig und uns mit. Das waren ihre Sorgen. Da hatten sie zusammengesessen, über Gott und die Welt geredet, nach Gottes Willen gefragt, was jetzt das Richtige sei. Und dann kam sie, hatte ein Jahresgehalt Luxusöl über ihn ausgegossen und dabei geweint. Und was sagt Jesus? Lass sie. Lass sie in Frieden, sagt er. Das war für meine Beerdigung. Und wo immer das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Liebe Gemeinde, es gibt wenige Szenen in den Evangelien, die so kurz sind, so knapp in ihrem Ablauf. Man spürt es förmlich, die Zeit wird knapp. Nach der Salbung in Bethanien folgt der Verrat des Lukas, das letzte Abendmahl, Jesu Gefangennahme, Petrus verleugnet ihn, das Schnellgericht, Hoher Rat, Pilatus, Verurteilung und bei Tag Golgatha die Hinrichtung. Erst dann, nach seinem Tod am Abend, als man ihn ins Grab eines Fremden trägt, gibt's Atemholen. Bis Ostermorgen. Die Zärtlichkeit dieser Frau, nennen wir sie ruhig mal Maria, ihre wortlose Liebe, ihre Tränen wie ihr Öl, ist die letzte spürbare Dankbarkeit eines Menschen vor Jesu Tod. Ein letztes Atemholen für Seele und Körper. Eine letzte Wohltat. Die letzte Geste der Liebe für den, dessen Liebe doch so grenzenlos war. Danach nur noch Verrat, Streit, Anklage, Hiebe, Stiche, Gewalt, Folter und dann Tod. Danach hat die Männerwelt ihn wieder, bis sie dann unter dem Kreuz stehen. Die Maria aus Magdala, auch die Maria, die Mutter des Jakobus und die Salome. Frauen, die ihm nachgefolgt waren und die ihm gedient hatten, wie Markus berichtet. Und die Männer, die doch vorher so Wichtiges zu besprechen hatten, bei dem eine Frau nur störte, die waren zu diesem Zeitpunkt längst auseinandergelaufen, hatten versagt, hatten ihren Kopf gerettet, gingen wieder fischen. Unter dem Kreuz standen nur die Frauen. Großartige Frauen. Powerfrauen. Wer immer einen lieben Menschen verloren hat und darunter leidet, dass er ihm nicht noch einmal was Liebes gesagt hat. Wer immer es beklagt, in der Sterbestunde nicht dabei gewesen zu sein. Wer immer meint, an einem Verstorbenen noch etwas versäumt zu haben, was ihm gut getan hätte. Der versteht diese Frau, diese Maria aus Bethanien. Was gäbe ich darum, wenn ich ihm noch sagen könnte, dass ich ihm alles verziehen habe? Was gäbe ich darum, wenn ich ihre Hand noch halten könnte bis zum Tod? Was gäbe ich darum, wenn ich ihm durch meine Liebe das Sterben ein wenig hätte erleichtern können? Was gäbe ich darum, wenn ich sie noch hätte? Gleich wie? Nur, dass meine Liebe jemanden hat, der sie teilt. Was gäbe ich darum? Ich denke, mehr als ein Jahresgehalt, wenn es Liebe war. Arme habt ihr alle Zeit, mich aber habt ihr nicht alle Zeit, sagt Jesus. Zweierlei will ich daraus lernen. Einmal wird mir bewusst, wie leer an solchen Gesten der Liebe wir in unserem Glauben an Gott und Jesus Christus sind. Unser Glaube geht über den Verstand und das ist größtenteils ja auch gut so. Sondergemeinschaften und kleine religiöse Gruppen haben dieses Defizit bemerkt und nutzen das auch weitlich aus. Ich will für mich versuchen, in mir auch so etwas wie eine zärtliche Liebe zu Gott zuzulassen. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und hätte der Liebe nicht, wäre mein Getue und Gerede nur Blech, schreibt der Apostel Paulus. Tot. Kalt. Ja, und ein zweites. Was für Gott gilt, gilt auch für die Menschen. Hätte ich doch. Sicherlich bleibt immer ein Rest an Versagen, an subjektiver Schuld, an Selbstvorwürfen. Aber ich will daraus lernen, mit Liebe und Zärtlichkeit nicht zu handeln, nicht zu taktieren. Wenn ich liebe, will ich es zeigen. Auch wenn ich möglicherweise aus der Norm falle, und auch wenn anderes Moment wichtiger scheint. Auch wenn es mich eine Menge kostet, nicht nur materiell, auch an Zeit und Achtsamkeit. Was schiebt man nicht alles raus? An Wohltaten, an Zärtlichkeiten, an Zeit für andere. Und so schnell ist es zu spät. Eine bewundernswerte Frau, diese Maria N. aus B. Und sogar keine Story für die Sensationspresse. Schlicht das Ehrlichste und Menschlichste. Liebe zur rechten Zeit und auch ohne zu sparen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Vernunft, als all unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Vielen Dank an Predikant Clemens Vogt für die Vorbereitung und die Gestaltung dieses Gottesdienstes. Ebenso an Johann Busbohm für die musikalische Begleitung. Er hat es am Donnerstag mitbekommen, dass er doch spielen muss. Danke, Johann, dass du eingesprungen bist. Und an unsere Küsterin Gretchen Sogen. Die Kollekte der Passionsandacht am vergangenen Freitag betrug 90,50 €. Die Kollekte vom Gottesdienst am 19. März betrug 41,53 €. Es wurde eine Spende in Höhe von 40 € für die Gemeindearbeit unserer Kirchengemeinde abgegeben. Vielen Dank an alle Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist bestimmt für die EKD. Glauben leben, mit Familien, für Familien. Dazu heißt es in einer Erläuterung: Mit ihren Kindertageseinrichtungen, Schulen, Familiengottesdiensten, Familienfreizeiten, Familienbildungsstätten und Beratungsdiensten erreicht die evangelische Kirche regelmäßig mehr als 1 Million Familien. Mit ihrer Kollekte unterstützen sie Projekte, die Familien in all ihrer Vielfalt aktiv gestaltend einbinden. Es gilt, nur mit Familien für Familien zu konzipieren. Dabei entstehen neue Netzwerke für und mit Familien. Vielen Dank für Ihre Gaben. Unser Seniorenkreis trifft sich am 12. April, Mittwoch um 9.30 Uhr, im Martin-Luther-Haus zum gemeinsamen Frühstück. Sie freuen sich auch über neue Teilnehmer, die unseren Seniorenkreis einmal kennenlernen möchten. Um eine Anmeldung bei Frau Renate Gödecke wird bis zum 3. April gebeten. Weitere Infos können Sie unserem aktuellen Gemeindebrief entnehmen. Wir laden außerdem herzlich ein zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag, Palmsonntag, um 10 Uhr mit Pastor Bernhard Behrens. Und im Anschluss an diesen Abendgottesdienst laden wir Sie herzlich zum Abendbrot ins Martin-Luther-Haus ein, um bei einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen ein wenig miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Lieber himmlischer Vater, unser väterlicher und mütterlicher Grund, wir danken dir für die Frauen in der Bibel, die herausgetreten sind aus ihrem gewohnten häuslichen Bereich und so Großes geleistet haben. die uns immer wieder neu zeigen, was Liebe vermag. Beschämt sind wir über die Größe deiner Liebe, mit der du uns jeden Tag neu und unverdient beschenkst. Wir staunen und danken, dass wir dir so wichtig sind, dass du dein Liebstes für uns geopfert hast, deinen Sohn. Sein Leben und Sterben sagt uns, dass wir dich nicht zu fürchten brauchen, weil er unsere Schuld, unser Versagen, unsere Lieblosigkeit am Kreuz auf sich genommen hat. Und nun willst du, lieber Vater, dass deine Liebe in uns wirkt und von uns weitergegeben wird. Das fällt uns manchmal recht schwer. Unsere Fähigkeit, andere lieben zu können, kommt schnell an Grenzen. Darum bitten wir dich, schenke in unser Denken und Tun den Geist deiner Liebe. Vergib uns, wenn wir es den Menschen um uns herum an Liebe haben fehlen lassen. Wenn wir gar ihre Schwächen und Fehler ausspielten, wenn wir ihre Nöte übergingen, wenn wir nur unseren eigenen Vorteil suchten. Deine Liebe lehre uns, alles Leben zu achten, aufeinander Rücksicht zu nehmen, füreinander da zu sein, miteinander Freude und Leid zu teilen, einander zu verzeihen. Herr, lass deine Liebe stark werden, wo kalte Rücksichtslosigkeit, frostiges Misstrauen, kühle Berechnung, das Miteinander der Menschen bestimmen. In Familien und Nachbarschaften, in Betrieben und Büros, in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, in Politik und Wirtschaft, zwischen all den verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft, auch im Verhältnis der Völker zueinander. Schenke ein rechtes Maß deiner Liebe denen, die viel mit Menschen umzugehen haben, den Schwestern und Pflegern in Heimen und Krankenhäusern, den Erzieherinnen und Erziehern unserer Kinder und Enkelkinder, auch Richterinnen und Richtern, besonders an Familiengerichten, in den Jugendämtern und den nachgeschalteten Institutionen. Deine Liebe bestimme die Gemeinschaft in unserer Gemeinde und sei das Band, das uns miteinander verbindet, damit wir einzeln und gemeinsam ein glaubwürdiger Hinweis sein können auf dich, unseren Vater. Und als deine Kinder kommen wir zu dir und beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir gleich nach dem Postludium oder vielleicht auch nach dem gemeinsamen Abendbrot auseinandergehen, dann sei dir Gottes Wort Weisung an jeder Kreuzung deines Lebens. Sei dir Jesu Kreuz eine sichere Brücke über jeden Abgrund. Sei dir die Kraft des Heiligen Geistes ein verlässlicher Tröster in aller Not. Sei dir der Segen Gottes die Weite, in der du ruhst. Und so geht in diesen Abend und in die neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Mm-hmm.